Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Der Start in die neue Saison steht kurz bevor. Wir blicken heute auf die laufende Saisonvorbereitung. Wo liegen noch Schwächen? Wo ist die Mannschaft schon gut aufgestellt? Wir analysieren den Kader. Wie haben sich die Neuzugänge eingefügt? Wer hat sich in den Vordergrund gespielt? Wer muss noch zulegen? Und wo kann es auf dem Transfermarkt noch Bewegung geben? Und damit herzlich willkommen zur fast schon traditionellen Vorschau auf die kommende Saison von Rund um den Brustring gemeinsam mit uns, Brustring Talk. Im zweiten Teil, den ihr dann bei den Kollegen von rund um den Brustring hören könnt, blicken wir voraus auf den bevorstehenden Saisonstart, die Aufgaben in der Bundesliga sowie in den Pokalwettbewerben und auf alle Themen abseits der ersten Mannschaft. Von rund um den Brustring heute dabei Chris und Yannick. Herzlich willkommen euch beiden.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Servus, guten Abend, hi.
Vom Brustring Talk an meiner Seite Jasmin.
Hallo.
Mein Name ist Jens und als Gast dürfen wir zur Saisonvorschau heute Markus Merz begrüßen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, ist jetzt die Gelegenheit, dich gerne kurz vorzustellen.
Ja, hi zusammen. Erstmal schön und danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf auch. Ich bin aktuell stellvertretender Chefredakteur bei der Heilbronner Stimme. Manch einer kennt mich noch vielleicht aus Stuttgarter Zeitungs- und Nachrichtenzeiten, wo ich auch über den VfB berichtet habe und hier jetzt eben auch wieder mein Herzensthema mitgebracht habe und immer wieder rund um den VfB im Einsatz bin.
Das freut uns sehr, dass du heute dabei bist. Und wir wollen gleich einsteigen ins Thema. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange, ist in den letzten Zügen. Da von dir eine kleine Einschätzung. Wir haben ja nach 2023, als das Trainingslager abgebrochen werden musste und 2024, als die Japanreise auch viel Zeit eingenommen hat, wieder sowas wie eine richtig geordnete Vorbereitung erlebt in diesem Sommer. Wie schätzt du das ein? Hat dieser Ablauf, den wir dieses Jahr hatten, einen Effekt auf die Mannschaft?
Ich glaube, es ist ja mittlerweile in der VfB-Szene fast schon erschreckend, dass die Vorbereitung so reibungslos verlief, weil die letzten beiden, ihr habt es gesagt, waren nicht so gut und jedes Mal kam irgendwie was Tolles bei raus. Aber nee, im Ernst, klar, ich glaube auch Hoeneß war da, hat man auch schon gemerkt, dass er sehr froh war, dass am Anfang auf dem Trainingslager am Tegernsee trotz Regens der Platz hält und dass eigentlich alles soweit reibungslos verläuft. Das ist, glaube ich, für einen Trainer immer wichtig und gut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die komplett reibungslos verlief, weil ja doch die eine oder andere Position sicherlich noch verstärkt werden muss. Der Mioja-Ersatz ist ja noch nicht gefunden, wenn es denn einen geben soll. Und deswegen, ja, glaube ich, eine gute Vorbereitung. Die Mannschaft hat früh zusammen schon miteinander gearbeitet. Das Bild ist, glaube ich, ganz gut, aber ich glaube auch, die Vorbereitung hat gezeigt, dass doch noch einiges zu tun ist.
Yannick, dann an dich gleich die Anschlussfrage. Jetzt nach abgeschlossenem Trainingslager, die Vorbereitung ist, wie gesagt, in den letzten Zügen. Wie ist bei dir so die Stimmungslage eher Vorfreude oder Skepsis nach dem jetzigen Stand der Vorbereitung?
Nee, also die Vorfreude ist jetzt schon da. Ich bin auch am Samstag beim Supercup mit dabei, freue mich da drauf. Die Mannschaft macht auf mich, was ich so gesehen habe, eigentlich einen guten Eindruck. Ich glaube, die Jungs haben alle richtig Bock. Wir haben auch die Statements beispielsweise von Demirovic oder auch von Jeff Chabot gefallen, die ja so ein bisschen, ja, wo es ein paar Transfergerüchte gab, die ja immer mal wieder dann auch aufkommen in dieser Zeit. Und die Jungs haben sich klar bekannt dazu. Dennis Undaff, der ja auch so ein Beispiel ist für jemanden, der es immer ein bisschen schwer hatte in der Vorbereitung, der jetzt auch mal durchziehen konnte. Also unterm Strich, ich habe Bock, freue mich auf die neue Saison, als Fan natürlich, auf die Reisen, die auch wieder anstehen. Und ja, also bisher macht es auf mich einen guten Eindruck. Ich würde mir noch vielleicht einen Zugang wünschen, gerade in der Offensive vielleicht, aber da schauen wir mal, was da noch in den nächsten Tagen passiert. Deadline Day ist ja, glaube ich, am 1. September dieses Jahr. Und ja, da kann ja noch einiges passieren, sicherlich.
Ja, auf den Kader schauen wir dann ja später auch noch im Detail. Chris, an dich die Frage. Wir hatten ja auch einige Testspiele, die wir jetzt absolviert haben im Rahmen der Vorbereitung. Ist dir da eine Partie ganz besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Positiv eigentlich alle, weil es, glaube ich, kaum Verletzungen gab. Also klar, das erste Spiel mit Deal, okay. Aber ansonsten sind eigentlich alle da auch heil durchgekommen. Das ist auch mal schön und auch einfach nice to have. Und ich finde es auch gut, dass sie das letzte Testspiel jetzt nicht gewonnen haben, weil sonst heißt du da, ja, wir haben ja alles weggehauen und ja, und auch aus der Vergangenheit wissen wir ja, wie es ist, wenn dann die Saisoneröffnung gegen ach so große europäische Gegner so richtig schön hoch gewinnt oder deutlich gewinnt und sich da halb in den Raus spielt und am Ende, ja, sieht es dann doch wieder ganz anders aus. Deswegen fand ich es ganz gut, dass es jetzt gegen Bologna gute Ansätze gab. Vielleicht das ein oder andere Ding hättest du auch machen müssen. Aber so ist die Gefahr, dass vielleicht dann doch der ein oder andere, ja, ich will nicht sagen, abhebt schon zu Saisonbeginn, und das ist immer, finde ich, immer ein bisschen schwierig, aber dass man schon den Kopf gleich wieder richtig zurechtgerückt hat, ohne dass der Trainer groß was machen muss, das finde ich ganz gut. Und ja, ansonsten, ich denke, es waren die üblichen Testspiele halt. Also der Stellenwert von Testspielen ist für mich immer, Hauptsache es verletzt sich keiner, darin gucken wir weiter.
Jasmin, da an dich die Frage. Klar, Testspiele immer muss man mit Vorsicht genießen von der Einordnung her. Gab ja einige Testspiele, die dann doch sehr torreich ausgefallen sind. Glaubst du, da kann man was ableiten, was so den Saisonstart dann angeht?
Also ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, wenn wir auch relativ viel Tore vom VfB dann die nächsten Spiele wieder sehen. Also insgesamt fand ich es nach vorne schon guten Eindruck. Und auch einfach, ja, dass auch die Stürmer gut miteinander gespielt haben, Tore gemacht haben, auch wenn, sag ich mal, jetzt gerade im letzten, wo es nicht so funktioniert hat, dass eine oder andere Chance halt auch reingehen können. Ja, es ist, glaube ich, aber schon ja immer auch die Devise von Hoeneß gewesen, eher nach vorne dann auch zu spielen und Tore zu schießen. Aber ist sicherlich auch gut für die Spieler, dass sie getroffen haben, sich vorne auch einspielen konnten, weil da waren ja eigentlich dann doch immer dann alle am Start, wo dann auch Woltemade wieder zurück war.
Ja. Gutes Stichwort, habt ihr die Einmeldung bekommen gerade?
Was?
Die Bayern, ja, haben ein weiteres Angebot für Woltemade abgegeben und der Bachmann hat sich gegenüber der DPA geäußert. Also ein Paket von 60 Millionen plus Weiterverkaufsbeteiligung wurde erneut abgelehnt. Und Bachmann spricht jetzt irgendwas von Forderungen in der Höhe von 75 Millionen Euro. Kam gerade rein.
Ja, die Summe ist ja schon durchaus mal in den Raum gestellt worden von VfB-Seite. Das ist wahrscheinlich dann die Reaktion auf das gestellte Ultimatum. Ja, das wird auf jeden Fall auch eine spannende Personalie. Hat natürlich auch die Vorbereitung immer wieder mal begleitet. Da gleich, wenn wir gerade schon im Thema sind, Markus, an dich die Frage, du hast die Vorbereitung ja auch intensiv begleitet. Wie schätzt du es ein? Was für einen Raum hat dieses Thema auch in der Mannschaft und im Trainerteam eingenommen?
Naja, sie wurden ja selbst ein bisschen von überrascht. Also also das Thema ist schon echt groß. Klar, natürlich machen wir Medien das dann vielleicht auch nochmal größer. Aber wir sehen es, das wirft man ja uns gerne vor, dass wir dann immer nur auf das Thema gehen, dass wir quasi Woltemade bis zur Toilette begleiten. Das war natürlich bei der Ankunft am Tegernsee schon krass, was da plötzlich an, sag ich mal, Medien auftauchten, die sonst nicht bei einem üblichen VfB-Trainingslager rumhängen. Also dass der RTL und Co. mit Kamera auftauchen und Woltemade schon versucht haben, bis ins Hotel rein zu begleiten, wo dann der VfB in Form von Tobi Herbert und Co., also dem Pressesprecher, echt massiv nochmal kurz die Türen zugemacht haben, dass die da nicht hinterhergehen. Also das Thema, an dem kam natürlich irgendwann auch die Mannschaft, kam der Trainer, kam das Umfeld irgendwie nicht mehr vorbei, weil natürlich dann auch jeder von Matthäus bis Hamann und sonst wem sich natürlich gefühlt täglich dazu äußert. Am Anfang war es vielleicht dahingehend noch ein bisschen geschützter, weil er ja nicht bei der Mannschaft war, aufgrund seines längeren Urlaubs. Aber eben mit Ankunft am Tegernsee war schon krass. Also man hat schon richtig gemerkt, wie alles sich auf ihn stürzt und gefühlt wurde ja jede Miene, die er irgendwie positiv wie negativ verzogen hat, dann nochmal interpretiert. Ich habe jetzt in der Vergangenheit nicht jedes Training von Nick Woltemade beim VfB gesehen, ob er da jedes Mal total strahlend durch die Gegend gelaufen ist, aber dass man bei so einem öffentlichen Druck und Aufmerksamkeit, die ja auch schon mit dem am Tag vor dem EM-Finale angefangen hat, dass man da nicht locker bleibt, glaube ich, auch in dem Alter und mit der ja doch wenig Erfahrung, sage ich mal, jetzt in den vergangenen Jahren in so einer Größenordnung, ist, glaube ich, völlig normal. Ich würde da gar nicht so viel reininterpretieren. Es gab auch genug Szenen an den Tagen, in denen ich am Tegernsee war, wo er auch einfach mal gescherzt hat oder gelächelt hat. Also dahingehend würde ich, glaube ich, ein bisschen entspannen. Aber dass das dann mit jeder Fragerunde in Richtung Wohlgemut, in Richtung Werle, in Richtung Hoeneß mehrere Fragen waren, sodass oft auch immer wieder der Pressesprecher sagen musste, Jungs, also in Richtung Presse, jetzt reicht's mal. Fragen an Karasor, an ja, die Spieler da gesprochen haben, war immer eben das Thema. Und Undaf hat sich auch häufiger dazu geäußert. Also ich glaube schon, dass das extrem präsent war. Die Spieler selber haben Verständnis geäußert für die Situation. Ich glaube, wenn so ein Angebot von Bayern reinkommt, dann würden wahrscheinlich viele oder die meisten zuhören, was Max Eberl und Co. zu sagen haben. Aber deswegen glaube ich auch, dass die Vorbereitung schon unter so ein bisschen dem Stern Woltemade steht und die Frage, wie die Mannschaft das eben wegsteckt, wenn es dann wirklich nachher hart auf hart kommt und er bleibt. Und dann natürlich ganz klar die groß diskutierte Frage, wie nehmen ihn die VfB-Fans dann auf? Ich glaube, wenn er schnell anfängt zu treffen, ist das völlig okay. Aber natürlich wird er jetzt bei jedem Fehlschuss, siehe Bologna, wo es halt zum Glück jetzt erstmal nur ein Freundschaftsspiel war, wird halt genau hingeschaut und das Stuttgarter Publikum und bayerische Angebote ist ja immer so eine kleine Hassliebe. Und wenn er jetzt dann anfängt, irgendwie die eine oder andere Fahrkarte zu schießen, bin ich mal gespannt, wie natürlich der Druck weiter steigt.
Vermutlich wird es jetzt auch noch die nächsten Tage auch noch ein bisschen anziehen und dann irgendwann ausgerechnet am Samstag geben. Oder dann nochmal mehr den Blick auch auf ihn drauf. Und dann bin ich auch gespannt, wie er dann einfach reagiert, weil das ist dann nicht nur Trainingslager, sondern Samstagabend ist exklusiv Spiel mit dem Supercup.
Ja, und das Gucken ist Free-TV, es gucken wahrscheinlich halt 15 Millionen Leute zu, was weiß ich, und jede Bewegung wird natürlich analysiert werden und wird natürlich dann ja heißer gekocht dann auch, als es vielleicht ist. Also das wird schon heftig. Ich bin auch gespannt, ob er ihn wirklich von Anfang an bringt. Ich denke schon. Aber ja, wenn jetzt eben wieder die neuen Summen hier auf den Tisch kommen, schon spannend.
Da ist dann auch irgendwann die Frage, ob du das Thema wirklich bis zu dem Stichtag Supercup, also als von VfB-Seite abschließen kannst. Weil ich glaube, der Druck, der wird sich ja trotzdem weiter erhöhen. Also das Thema wird uns sicher noch vermutlich bis Ende August begleiten, auch wenn dann Ultimaten gesetzt werden. Weil ich glaube, das bekommst du so halt nicht beerdigt, das Thema. Aber vom dem kurzen Schwenk zu Nick Woltemade, zu dem kommen wir dann nachher auch nochmal gesondert, nochmal zurück auch zum Trainingslager. Markus, auch das hast du ja begleitet. Wo siehst du, oder was ist so deine Einschätzung? Sebastian Hoeneß hat es ja auch mal wieder mal durchklingen lassen. Wo siehst du noch so die Schwachpunkte auch, die Mannschaft noch mit sich herumträgt?
Ja, also erstmal fand ich super zu sehen, wie auch die Harmonie der Mannschaft ist. Also gerade der Lorenz Assignon, wie er mit Demirovic, also es war schon echt komödiantisch teilweise, wie die sich gegenseitig auch ein bisschen veräppelt haben. Also da ist echt ein cooler Spirit drin. Man hat es auch immer wieder, wenn sie aus dem Bus ausgestiegen sind am Trainingsgelände. War sehr, sehr angenehm zu sehen. Aber klar, man hat es jetzt, glaube ich, halt gegen Bologna sehr deutlich gesehen, dass die Defensive schon auch noch einige Wackler drin hätte. Also oder hat. Es hätten ja auch gut 2-3 Gegentore fallen können irgendwann. Also der Immobile hat da schon gut durchgewirbelt. Also ja, da ist schon noch die Frage, gerade der Assignor, der nach vorne, glaube ich, einen richtig geilen Drive hat, hat auch im Trainingslager hinten immer wieder seine Patzer drin gehabt, wo man dachte, okay, so richtig stabil wird es jetzt rechts hinten nicht. Das ist natürlich das Problem, dass Dergiou auch schon länger ausfällt und auch noch ein bisschen ausfallen wird. Stenzel da sowieso jetzt nicht die große Rolle spielt und deswegen natürlich Wagnermann irgendwie immer wieder kommt. Und ja, aber dass die Personale Wagnermann, der jetzt einen ordentlichen Eindruck macht, zeigt für mich halt die Probleme, weil dann ist er ja oft auch rechts vorne eingesetzt worden. Da hast du dann Führig und einen Leveling, dann fehlt aber vielleicht dahinter eben auch noch ein Mann, der da richtig Druck machen kann, offensiv. Also ich glaube schon, dass es so die Baustellen auch nach vorne auch dann wieder gibt, weil ja, ein Chris Führig dribbelt sich dann auch gerne mal fest, hat man auch in vielen, vielen Trainingseinheiten gesehen, hat natürlich jetzt selber auch einen extremen Anspruch an sich, hat sich die Nummer 10 geschnappt, wo man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren sollte, aber es zeigt eben sein Selbstverständnis und das finde ich ja auch gut, da selbstbewusst ranzugehen, aber so die richtige Durchschlagskraft, wenn sich Woltemade da nicht durchtrippelt oder Dennis nicht die ein oder andere Idee hat, bin ich gespannt, ob die wirklich da ist. Und da fehlt dann natürlich auch ein Enzo Mio, der dann ja einfach mal den guten Steckpass spielen kann, der auch mal eine kreative Idee hat. Da bin ich schon gespannt, wie der VfB das löst. Und ja, das, also für mich sind so die Außenbahnen und dann wirklich das Kreieren von Chancen schon aufgefallen. Ich will nicht sagen negativ aufgefallen, aber da gibt's noch was zu tun. Und die defensive Stabilität, die ja auch vergangenes Jahr immer wieder mal gefehlt hat, ist jetzt nicht in den 4-5 Wochen einfach mal stabilisiert worden. Also ich glaube, dass die Mannschaft eine gute Energie hat. Vorhin hat es auch jemand gesagt von euch, dass da echt schon, dass es auch Lust auf mehr macht. Das glaube ich auch, dass die Mannschaft sich auch nicht hinter vielen verstecken muss, glaube ich auch. Aber Bologna hat es gezeigt und das sehe ich ganz genauso. Das ist, glaube ich, echt gut gewesen, dass der Test so verlief, dass schon noch einiges zu tun ist. Aber ganz ehrlich, wir stehen noch vor dem ersten Pflichtspiel. Welche Mannschaft hat nicht noch irgendwelche Päckchen mit sich rumzutragen?
Das ist völlig richtig. Ja, ich glaube, ist natürlich auch eine schwierige Gemengelage. Du hast den Mio-Abgang auch angesprochen. War natürlich eine zentrale Figur im Offensivspiel. Woltemade auch. Beide sind so ein bisschen vakant. Mio ist jetzt weg. Bei Woltemade ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht allzu gering, dass er vielleicht am Ende auch in München landet. Das sind dann schon zwei zentrale Figuren. Wie hast du es im Trainingslager wahrgenommen? Gerade so auch die offensiven Außenbahnen, Leveling, Führig, scheinen ja erstmal so ein bisschen auch jetzt gegen Bologna auch beide gestartet, gesetzt zu sein. Wie siehst du die Alternativen? Wer hat sich da aus deiner Sicht hervorgebracht?
Ja, ehrlicherweise wenig Alternativen. Also wie gesagt, Wagnermann hat sich immer wieder auf der rechten Seite vorne auch im Training gezeigt. Klar hat es bei Hamburg früher schon gespielt. Jetzt auch gegen Bologna, glaube ich, die Woltemade Chance da echt außen gut vorbereitet. Aber wenn wir da jetzt eben schon bei ihm über eine Alternative reden, wird spannend. Klar, Jovanovic hat bisher einen mega coolen Eindruck gemacht. Also schnell, trickreich, wendig, hat auch in den Testspielen immer wieder mal getroffen, Vorlagen gegeben. Ist aber schon auch echt noch ein Leichtgewicht. Nicht nur jetzt von seiner Körperstatur, sondern eben einfach auch von seinem Auftreten. Und das hat man natürlich bei den Testspielen bei vielen schon gesehen, gerade gegen Toulouse, gegen Straßburg und auch andere hat man es ja immer wieder gelesen und mitbekommen. So eine richtig krasse Gegenwehr war bei den Testspielen jetzt bis auf Bologna nicht wirklich zu sehen. Und wie es natürlich ist, wenn dann ein Jovanovic gegen die Hünen und Recken da in der ersten Liga antreten muss, ob sie ihm dann nicht mal den Schneid abkaufen. Bin ich gespannt. Andererseits ist das sicherlich der perfekte Joker in einer Phase, wo es vielleicht schwierig läuft, um dann eben was zu bewegen. Aber ob das alleine reicht, um dann ja eine Dreifachbelastung nachher abzufedern, also da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also wenn man sieht, dass man vergangenes Jahr auch einen El Bilal noch hatte, klar auch immer wieder verletzt, aber das war natürlich schon eine Powerfigur. Also ich glaube, da ist der VfB und so hat es auch wohlgemut immer wieder durchklingen lassen, schon noch stark daran interessiert, dass da was passiert. Zumal ja man auch mit Justin Deal erstens nicht so richtig planen kann aufgrund seiner Anfälligkeit und er sich ja doch möglich noch Richtung Bochum per Laie verabschiedet. Ja, da fehlt schon noch auf jeden Fall offensiver Spirit, gerade auf Außen.
Ja, Nick, wie siehst du es auch gerade? Markus hat es gerade angesprochen, Justin Diehl ist ja jetzt auch relativ aktuell dann noch im Gespräch, dass vielleicht Bochum da noch eine Rolle spielt für eine Laie. Wie siehst du gerade Jovanovic und Diehl aus deiner Sicht? Können die beiden in der kommenden Saison wirkliche Alternativen werden oder ist dieser Schritt dann noch zu groß?
Ja, ich glaube, bei Justin Diehl hat man es letzte Saison in ein paar Spielen gesehen. Da ist ein gewisses Potenzial da, was dann aber eben durch die verletzungsbedingten Ausfälle so ein bisschen, ja, da ist er einfach in seiner Entwicklung nach hinten geschleudert worden, um es mal so auszudrücken. Jovanovic und auch Noah Darvich würde ich damit reinnehmen. Das sind halt zwei Spieler, da musst du gucken, wie sie sich entwickeln, wie sie sich zurechtfinden. Sie sind jetzt erstmal natürlich klar in der Herausfordererrolle. Justin Diehl würde ich tatsächlich, wenn er fit bleibt, schon zutrauen, aber das ist natürlich immer schwer zu sagen. Dieses Bochum-Gerücht, was heute aufkam, wäre wahrscheinlich für ihn persönlich keine schlechte Idee. Zweite Liga, da kann man gut reifen als junger Spieler. Bochum ist auch ein Club mit Ambitionen. Aufgrund der aktuellen Kadersituation würde ich ihn aber auch gerne da behalten, einfach um auch eine gewisse Breite da noch im Kader dann zu haben. Und wie gesagt, bei den zwei anderen muss man es jetzt einfach sehen. Noah Darvich hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen, in der Vorbereitung. Hat einen guten Eindruck gemacht. Muss man wirklich abwarten. Da hat man natürlich mit Sebastian Hoeneß auch einen Trainer an der Seitenlinie, der solche Spieler entwickeln kann. Aber ich bin ganz bei euch. Also ich würde mir schon noch einen wünschen, der ja eine Sofortlösung darstellt, wo ich weiß, okay, ähnlich wie bei Asignor, den kann ich spielen lassen, der hat schon eine gewisse Erfahrung und das ist eben kein junger Spieler, der sich vielleicht auch erst noch an die Wettkampfhärte gewöhnen muss und ja, mehr Optionen, gerade in Richtung Offensive, Flügel, vielleicht auch diese Mio-Position, so einen Spieler zu finden, ich weiß, es ist schwer, aber mal gucken, also da bin ich auch wirklich gespannt, was da eben noch bis Ende des Monats passiert.
Und da hat Woltemar ja auch gesagt, dass es kein eher jemand Älteren sie nehmen oder suchen werden, was dabei am Ende rauskommt. Aber das haben die es ja auch schon gesehen oder hat es so geäußert, auch schon in der Öffentlichkeit.
Also Vieira war ja so ein Name, der so ein bisschen umhergegeistert ist vom FC Porto. Das wäre natürlich ein Spieler, wo ich sage, war jetzt an Porto ausgeliehen, ist glaube ich bei Arsenal unter Vertrag. Das wäre so ein Spieler, wo ich sage, okay, das wäre sicherlich interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Hat man jetzt auch ein paar Tage nichts mehr gehört, aber muss man sehen. Wir wissen ja alle, wie sich das Transferfenster gerade gegen Ende noch entwickeln kann. Und ich glaube auch die Personalie Woltemar wird da noch eine Rolle spielen. Und jetzt nach dem vorherigen Statement jetzt, das kommt da noch mal eine ganz andere Dynamik vielleicht rein. Wir werden sehen. Also wird spannend. Aber Diehl, um nochmal auf die beiden zu kommen, Diehl, Jovanovic, da einfach abwarten, gucken. Diehl ist vielleicht auch schon ein bisschen weiter, weil er eben auch schon dieses erste Jahr Bundesliga hinter sich hat. Klar, mit Ausfällen, aber ja. Ich mag Bochum zwar als Verein, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein aus meiner Sicht. Also ich würde ihn gerne hier behalten.
Christian, dich die Frage, wir haben ja auch von der Kaderbreite gerade viele gestandene Spieler auch verloren. Brun Larsen ist da zu nennen, Rieder, El Bilal, die ja alle im Sommer den Verein aus verschiedenen Gründen dann wieder verlassen haben. Wie siehst du das im Hinblick auf die Dreifachbelastung? Wie viele Zugänge erwartest du da noch, gerade auf der offensiven Seite?
Tatsächlich offensiv erwarte ich noch zwei eigentlich, also den Stürmer Nummer 4, je nachdem, ob dann ja noch sich vorne was ändert, vielleicht auch Stürmer Nummer 3 dann. Und der Ersatz für Mio eigentlich, das sind so die zwei Punkte, wo ich sagen würde, hey, da sollte man vielleicht nochmal ansetzen. Ansonsten finde ich es nicht so schlecht eigentlich. Also wir haben, und das ist ja, das Schöne ist ja, wir haben jetzt nicht so den großen Aderlass gehabt in diesem Sommer, wie das Jahr davor oder sonst halt auch üblich war, sondern es ist jetzt wirklich mal eine Achse wirklich auch da geblieben. und kennt sich, kann besser reinkommen. Der Druck vom ersten Jahr ist einfach weg und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch einen Titel geholt mit der Mannschaft. Und ich sehe es eigentlich, ja, ich sehe uns eigentlich ganz gut aufgestellt. Was mich wundert es ein bisschen in der Innenverteidigung, muss ich ehrlich sagen, dass Jeff Chabot, klar, der hat sich unglaublich gesteigert, meiner Meinung nach, dass der auf jeden Fall gesetzt ist, aber dann, wer neben ihm spielt, also ich habe jetzt heute gelesen noch, dass Jaquez, so wird ausgesprochen, richtig, oder Jaquez? Frage an die Experten.
Ich glaube, die Schweizer sagen Jaquez.
Ich glaube, wir werden das alle fünf nicht so hinkriegen.
Ja, aber dass der jetzt gerade gesetzt ist, also oder halt auf jeden Fall Finn Jeltsch den Rang abgelaufen hat, okay, warum nicht? Ich finde beide ganz cool, aber wir haben auch noch einen Aldakil. Und was ist eigentlich mit dem? Und der war jetzt auch nicht unbedingt ein Schnäppchen. Also fällt der jetzt völlig runter oder ist der dann halt Verteidiger Nummer 3, 4 oder was ist los mit dem? Oder Verzeihung, wenn ich das jetzt so ein bisschen überspitzt sage, oder ist er jetzt gleich wieder verletzt oder hat einen Schnupfen? Ich bin relativ gespannt. Hinten sollten sie eigentlich eingespielt sein. Der Torhüter weiß, welche Leute vor ihm stehen und wie die sich bewegen, weil die haben ein Jahr schon so zusammengespielt. Was ich da noch ganz kurz sagen möchte, Fabi Bredlo fand ich im Spiel gegen Bologna, hat spielerisch bei der Spieleröffnung nochmal einen Schritt gemacht irgendwie. Also der hat mir richtig, richtig gut gefallen, was das angeht. Der ist ruhiger, der hat da die Übersicht, also der entwickelt sich in meinen Augen gerade auch nochmal in eine richtig starke Richtung. Und ja, ich denke, wie es Wohlgemut gesagt hat, es kommt jetzt kein, oder hat es Werder gesagt, irgendjemand hat so gesagt, so, es kommt jetzt keine 18-, 19-Jährigen mehr, sondern es kommt jetzt, soll schon nochmal jemand Gestandenes kommen. Und so wie es zuletzt ablief beim VfB, was die Transfers angeht, haben die schon noch was in der Hinterhand. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass die völlig in Panik jetzt gerade noch Spieler suchen, so, oh, wer könnte denn das Profil passen? Weil gerade der Abgang von Millot war ja, ich sag mal, zu 99% eingeplant. Und da bist du drauf vorbereitet. Ich denke, dass da noch was kommen wird. Klar, ich hätte es mir auch gewünscht, wenn es früher da wäre. Nur in der Position sind wir leider noch nicht, dass wir schon Anfang August oder in der ersten Augustwoche den Kader eigentlich komplett zusammen haben.
Dafür waren wir bei allen anderen Spielern ja relativ früh dran. Also das war jetzt ja von Neuzugängen relativ bisherigen entspannt. Also da kamen ja viele schon sehr früh. Und das gab es ja auch nicht immer so, weil man halt mit dem Grundgeld auch schon durch internationale letztes Jahr auch planen konnte. Klar, jetzt durch Millot und was auch immer es wollte, mal wird, dann hast du halt nochmal ein bisschen mehr Geldtöpfe auch zur Verfügung.
Klar. Und was man aber auch noch sagen muss, sie haben den Kader einigermaßen, das klingt auch wieder böse, sie haben ihn echt ein bisschen ausgemistet auch. Also Fagir weg, Brun Larsen, schade, dass es nicht so funktioniert hat. Fand ich eigentlich einen ganz coolen Typen. Pereira, die alle so weg, auch die Leihspieler finde ich ganz, ganz cool, wie das gemacht wurde oder wie das jetzt gerade läuft. Deswegen von der Kaderstruktur her denke ich eigentlich, ja, das könnte passen.
Glaubt ihr, dass es ein Thema werden kann? Jetzt gerade an dich, Jasmin, nochmal die Frage. Mio ist ja jetzt weg. Ist natürlich ein Fixpunkt im Offensivspiel gewesen. So gerade seine Rolle als Stellvertreter für Stiller oder Karasor hat er ja auch mal wieder ausgeübt. Glaubst du, dass diese Bandbreite von Positionen, die Mio auch abdecken konnte, dass das vielleicht uns noch ein bisschen auf die Füße fällt?
Also ich glaube, auch in dem Hinblick hat Hoeneß dann auch schon jetzt in der Vorbereitung noch vorgesagt. Es war ja, sage ich mal, relativ wahrscheinlich, dass Mio geht. Klar, es ist immer gut, einen Spieler zu haben, der so breit einsetzbar war. Aber ich denke, gerade da als Ersatz kriegt er auch andere Spieler hin. Und sag ich mal, in normalen Fällen sind jetzt ja auch die Positionen von Karasor und Stiller, außer es fällt einer aus, spielen die ja auch in der Regel eher durch oder lange. Also da würde ich dann eher mal noch in der offensiveren Rolle auch schauen oder dass man das auch ersetzt bekommt, weil da hat er dann auch entsprechend Vorlagen gegeben, Tore gemacht, dass das eben auch nicht wegfällt.
Da Markus, an dich die Frage, vielleicht einer so dieser Gewinner in Anführungszeichen der Vorbereitung, gleiches Thema wie bei Chuck Kess, die Aussprache bin ich mir nicht 100% sicher, aber Chema Andres hatte auch viele lobende Worte erhalten, schon auch von Karasor, von Hoeneß, der es dann zwar auch relativiert hat. Wie siehst du seine Rolle? Wie hast du ihn wahrgenommen in der Vorbereitung?
Würde ich auf jeden Fall als eine Überraschung, eine positive sehen, dass der natürlich eine gute Ausbildung hat, klar. Aber mit welchem Selbstbewusstsein er einfach auch schon beim Training aufgetreten ist, auch mal eine Grätsche gesetzt hat, aber auch einfach dieses Hände ausbreiten und dirigieren. Das war ja auch gegen Bologna immer wieder mal zu sehen. Auch am Tegernsee recht auffällig. Da musste man fast schon schmunzeln, mit welchem Selbstverständnis er das macht. Also das hat glaube ich, viele Beobachter inklusive mir positiv überrascht. Auch da wieder die Frage, wie kriegt das nachher in der wirklichen Wettkampfhärte erstmal hin? Aber ich glaube, da ist wirklich ein guter Backup für die zwei gesetzten Jungs da. Und deswegen ist, glaube ich, dahingehend der Mio-Abgang nicht so dramatisch, weil da jetzt ja wirklich mal jemand da ist, der da einspringen kann. Mal gucken, ob Stiller am Samstag von Anfang an spielt oder man Andres dann vielleicht schon mal sieht. Zudem darf man nicht vergessen, es gibt immer noch einen Jannik Keitel, der auch die Vorbereitung mitgemacht hat, eigentlich auch nicht so schlecht trainiert hat, fand ich. Mal gucken, ob der noch bleibt, muss man ja auch sagen, weil Hoeneß ist ja großer Fan von Nico Nartey, der ja auch dann am Samstag wieder seine Spielzeit erhalten hat. Also der scheint so ein bisschen jetzt gerade die Nummer 4 zu sein, wenn Stiller da ist und ja, auch flexibel einsetzbar und ein riesen Fußballer. Wobei man da ja schon ehrlich auch eine Klammer setzen muss, wie lange denn hier auch Daxo dann immer fit bleibt. Aber das, ja, ich glaube, da ist jetzt einfach, es sind einige Backups da, deswegen es dahin mit Enzo nicht so dramatisch ist. Aber Andres finde ich absolut eine positive Überraschung. Ja.
Wie hast du, weil du hast auch gerade Keitel angesprochen, so ein bisschen kann man das Gefühl bekommen, Hoeneß setzt ja nicht so wirklich auf ihn. Er war dann zeitweise mal vergangene Saison immer wieder im Einsatz, dann aber auch über längere Strecken wieder nicht. Hast du da schon mal irgendwie was durchklingen hören, dass da vielleicht auch Hoeneß ja hat ja oft, ich nenne es mal auch Spieler, die er dann eher weniger einsetzt, dass dahingehend so in die Richtung Silas einfach auch vielleicht Themen bei Hoeneß da sind, warum Keitel eben so wenig Einsatzzeit bekommt?
Nee, hat er nicht wirklich was durchblicken lassen, ehrlicherweise, aber es zeigen ja die Einsatzzeiten jetzt auch gegen Bologna war er dann nur noch beim B11-Test irgendwie am Sonntag beim Geheimen dann dabei. Ja, er kriegt schon, ja, ich glaube, allein durch die Einsatzzeiten signalisiert, dass jetzt er dann nicht der Mann ist, der große Herausforderer ist für Atta und für Angelo. Also da würde es mich nicht wundern, wenn da vielleicht doch auch noch in den nächsten 3 Wochen irgendwas passiert hinsichtlich vielleicht Verkauf oder ja auch eine Leihe nochmal. Ich glaube, der Junge hat Potenzial, hat ja auch ein bisschen Pech vergangenes Jahr, aber ich glaube auch oder würde den Eindruck teilen, dass Hoeneß von ihm jetzt nicht der allergrößte Fan ist. Also wie schnell er dann auch einen Nico Nartey eben nach seiner eben dann hochgezogen hat, dann im Pokalfinale gebracht hat und Co., hat schon gezeigt, dass da Hoeneß andere Prioritäten setzt.
Ja, das ist ja auch die, vielleicht somit die größte Überraschung. Nartey, der dann erst vergangene Saison in der Schlussphase dann plötzlich wieder aufgetaucht war, nach seiner langen Verletzungszeit und dann im Pokalfinale sogar die Einsatzzeit bekommen hat, hat sich da vielleicht auch die Frage, die über Verlängerung war, kam dann durchaus überraschend. Glaubst du, dass das hauptsächlich auf Betreiben von Hoeneß passiert ist oder dass er auch im Club sonst Fürsprecher hat?
Also es hat ja schon während der Verletzungszeit, ich weiß nicht, wie lange es her ist, glaube ich echt ein paar Monate, hat ja Hoeneß damals sich bedauernd geäußert von wegen, ja, ich würde echt mal gerne mit dem Jungen zusammenarbeiten, das ist so ein begnadeter Fußballer. Ich glaube, dass das schon stark getrieben ist von Hoeneß. Das also würde ich schon den Hauptgrund im Trainer sehen.
Andere Thematik, wo Hoeneß ja auch mit im Boot ist, zumindest was so die Entscheidungsfindung und auch die Einsatzzeiten angeht, ist Thema Silas, der ja momentan wieder Spieler des VfBs ist, auf Vereinssuche. Da an dich die Frage, Jannik, wie siehst denn du die Situation rund um Silas? Es deutet sich ja jetzt im Moment noch nichts wirklich Konkretes an. Die Ablöseforderungen sind wohl aktuell zu hoch gegriffen, die der VfB hat, um mögliche Abnehmer zu finden.
Genau, es war ja Samsunspor, glaube ich, dran, mit Thomas Reis, den kennen wir vielleicht auch noch. An der Seitenlinie war ja so ein bisschen das Überraschungsteam, glaube ich, in der Türkei, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
denen war das ein bisschen zu viel. Ich sehe bei Silas halt immer, da fehlt mir so die Konstanz in den Leistungen und ich sehe ihn einfach nicht in diesem System von Sebastian Hoeneß. Also deswegen, so leid, wie es mir für ihn tut, und ist ja ein netter Kerl, er ist sympathisch, auch mit seiner Vorgeschichte, die wir ja alle kennen. Und er kann ja auch richtig gut kicken. Er hat wenn er da seine Sprints ansetzt und dann auch ins 1 gegen 1 geht, das ist schon auch ein Genuss, ihm da zuzusehen. Aber ich sehe ihn einfach nicht mehr in diesem Kader und ich sehe es halt auch jetzt ja etwas kritisch, wie er wieder dieses Niveau erreichen möchte. Also er hat für mich aktuell nicht dieses Niveau, auch um in dieser Mannschaft zu bestehen. So hart, wie es klingen mag, ist jetzt nur tatsächlich mein subjektives Empfinden. Ich würde es ihm wünschen, dass er eine Station findet, wo er wirklich wieder zu alter Stärke auch zurückkommt und wo er vielleicht dann auch international spielen kann. Aber aktuell sehe ich beim VfB für ihn da keine wirkliche Chance.
Wie siehst du dann den Umgang? Oder wenn sich dann tatsächlich kein Abnehmer findet, ist dann möglicherweise sogar ein Kandidat für die Tribüne, was ja auch mit seiner Historie kaum durchsetzbar ist. Oder glaubst du, dass er dann schon entsprechend Zugang auch zum Kader findet, auch im Hinblick auf Dreifachbelastung mit Europa League und hoffentlich dann auch die?
Da müssten wir jetzt vielleicht mal tatsächlich Sebastian Hoeneß fragen, ob er da schon einen Plan hat. Hat er sicherlich. Ja, wir haben es in der Vergangenheit ja auch gesehen, auch bei anderen Clubs, was dann mit solchen Spielern passieren kann. Ein Kaderplatz, klar, auch aufgrund der Dreifachbelastung, könnte ich ihm schon zutrauen. Ob das dann nachher für ihn auch das Richtige ist und er damit glücklich ist, sei mal dahingestellt. Ich denke, man wird jetzt versuchen, ihn irgendwie dann doch noch zu verkaufen, zumal er dann ja auch nächstes Jahr seinen auslaufenden Vertrag hat. Also man wird vielleicht schon von VfB-Seite da jetzt auch einfach versuchen, ihn noch an den Mann zu bekommen. Aber ja, wie dann tatsächlich der Umgang sein wird, als Kaderergänzung vielleicht, aber vielleicht dann eben auch die Tribüne. Also es ist beides, denke ich, möglich. Klar, wie man das dann moralisch, menschlich findet, ist dann auf einem anderen Papier. Aber ja, schwierige Situation. Ich hoffe einfach, dass es sich im Sinne von ihm, von Silas und eben dem Verein dann noch irgendwie klärt, die ganze Geschichte.
Weitere Personale, die wir vorher auch schon mal kurz angesprochen hatten, Joscha Wagnermann. Markus, da auch an dich die Frage, ist ja auch im letzten Vertragsjahr, so zu Saisonende ist ja dann durchgeklungen, dass man ihn durchaus auch abgeben wollte, hat sich da ja auch mit Asien verstärkt. Wie beurteilst du die Lage aktuell? Glaubst du, dass es da noch zu einem Verkauf in diesem Transferfenster kommt oder eher nicht?
Also war für mich eigentlich auch ein sicherer Verkaufskandidat. Gerade weil sich ja auch mit Stergio einer, wenn er fit ist, schon immer wieder aufgedrängt hat. Jetzt die Verpflichtung von Asignon hat sich da sicherlich erstmal nicht positiv für Wagnermann hat sich nicht positiv dargestellt. Stergio länger verletzt, Stenzel, wie gesagt, da keine echte Alternative. Asignon noch mit defensiven Schwächen, Wagnermann echt ganz ordentlich. Also ich glaube, wenn der VfB jetzt noch ein Angebot bekommt, das auch in dieser, ich sag mal, in dieser 8 bis 10 Millionen Richtung liegt, dann wird der VfB wahrscheinlich da keine großen Steine in den Weg legen. Aber das ist halt immer die Frage, brauchst du ihn nicht vielleicht sogar noch? Ich glaube nicht, dass die Vertragsverlängerung jetzt irgendwie erstmal ein Thema wird. Dazu müsste man ihn erstmal da haben und gucken, wie er sich entwickelt. Weil ja ehrlicherweise auch nicht gerade der Überperformer der vergangenen Saison. Aber also so wie es sich im Moment darstellt, könnte ich mir vorstellen, dass er diese Saison nochmal eine Rolle spielt. Zumindest immer wieder auch im Tausch mit dem Asignon und man ihn dann vielleicht gegebenenfalls einfach auch auslaufen lässt oder er überrascht uns alle nochmal positiv. Ich glaube, dass er sich aber wieder ein Stück weit Standing erarbeitet hat, also heißt aber nicht, dass er nicht vielleicht doch noch geht.
Jasmin, da an dich die Anschlussfrage. Wir haben jetzt viele Positionen auch diskutiert, ob er teilweise doppelt besetzt sind, wo noch Verstärkungsbedarf besteht. Ist es denn generell so die Thematik im Hinblick auf den Kader, was so die Dreifachbelastung angeht? Siehst du da, was die Europa League angeht, durch den Donnerstagabend im Vergleich zur Champions League, wo du ja dann Dienstag oder Mittwoch spielst, siehst du da einen Unterschied in der Belastungssteuerung oder auch in den Herausforderungen, die da an den Kader gestellt werden?
Also ich glaube nicht, dass es viel anders angegangen wird wie letztes Jahr. Es wird manchmal sein, dass du einen Tag weniger hast, dann zur Bundesliga, weil du wirst nicht immer Sonntag spielen. Dafür hast du dann wieder einen Tag mehr bis zur Europa League. Also ich glaube, da wird eher auch, wir werden schon mehr Wechsel auch haben, als wäre es jetzt nur normal in der Bundesliga gewesen. Oder wir nur Bundesliga und nicht international spielen. Aber ich glaube nicht, dass so ein großer Wechsel ist. Es wird eher dann spannend sein, welche Spieler dann auch wirklich im Europa League Kader mit drinnen reinkommen werden, weil das werden auch nicht alle sein. Da wird es auch wieder Streichkandidaten geben müssen und die dann eigentlich eher dann in der Bundesliga vielleicht mal eingesetzt werden.
Ein Spieler, der wahrscheinlich im Europa League Kader im Vergleich zur vergangenen Saison nicht fehlen würde, falls er bleibt, ist Nick Woltemade. Wir hatten ja vorher schon mal kurz den Schwenk zu ihm, nachdem die Meldung auch während der Aufnahme des Podcasts hier natürlich nicht abreißen, wie schon die vergangenen Wochen über. Da an dich, Yannick, die Frage, ganz blöd gestellt, die Frage, was würdest du jetzt, was sagt dein Bauchgefühl dir heute Abend? Spielt Nick Woltemade im Supercup noch für den VfB und ist er auch nach dem 1. September noch beim VfB im Kader zu finden?
Naja, also die Aussage kam ja von seinem Berater. Dieser Berater hat ja immer wieder in den letzten Wochen so ein bisschen die ganze Geschichte torpediert. Natürlich für den Herrn geht es ja auch ein bisschen um was. Das muss man ja auch sehen. Und dementsprechend, also ist jetzt schwierig, eine Prognose finde ich zu stellen, aber mein Bauchgefühl sagt, dass er am Samstag bei uns im Kader steht und stand jetzt. Wie viele Uhr haben wir es? 21 Uhr gleich. Dann auch als Spieler des VfB Stuttgart in die Saison startet. Aber ja, da ist jetzt so viel Dynamik drin. Ich glaube, die VfB-Verantwortlichen lassen sich jetzt nicht durch sowas aus der Ruhe bringen. Ja, das ist natürlich alles jetzt ein bisschen Taktik, Pokern. Wir kennen das alle. Dieses Geschäft ist einfach so. Da wird dann auch mal mit Giftpfeilen geschossen, gerade auch von Beraterseite, weil eben für diese Herrschaften geht es da halt auch um einiges. Das ist einfach so, das muss man sehen. Aber aktuell, ja, und wenn er auch geht, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr fanromantisch gesagt, dann wird der VfB trotzdem eine gute Saison spielen. Also der VfB wird dann trotzdem bestehen und weiter existieren, jetzt mal ganz blöd gesagt, weil natürlich da auch wieder sehr viele Untergangsszenarien dann entstehen, wenn so ein Spieler von so einer Klasse dann auch geht. Aber ja, also Stand jetzt würde ich noch sagen, könnte er bleiben, aber es ist natürlich, es kann in einer Stunde schon wieder anders sein, wenn die nächste Eilmeldung zu dem Thema kommt. Das ist ja wirklich der Transferkrimi bisher in dieser Phase.
Glaubt ihr, dass der VfB dann trotzdem irgendwann eine Deadline stellen muss, sei es Bayern oder sonst wie eine Entscheidung treffen, weil dann gegebenenfalls halt auch doch noch nachverpflichtet werden muss?
Ja, da kommt es ja gar nicht drum rum. Also glaube ich, das ja. Ist halt immer die Frage, wie es haltbar ist, ob du es wirklich durchsetzen kannst, aber du wirst so ein Spieler von der Qualität oder von der Bedeutung, die er jetzt auch in den letzten Wochen für das Spiel vom VfB hatte, wirst du hoffentlich nicht so in den letzten Stunden des Transferfensters abgeben. Wäre zumindest meine Illusion in dieser Sache.
Also ich bin auch super gespannt. Also ich hätte bis vor 2 Stunden wahrscheinlich auch noch gesagt, das war mein Gefühl, gebe ich zu, dass der eigentlich eher bleibt. Es ist die Frage, ob die Aussagen von dem Bachmann auch stimmen. Die kommen ja nicht von Dresen oder von Werder oder sonst wem. Ich glaube, dass er ja selber da einfach auch viel dranhängt, den ersten großen Spieler in seiner Agentur. Und natürlich will er sich da profilieren. Er, glaube ich, er schadet gerade wirklich allen. Wobei dem VfB spielt er ja fast schon in die Karten, weil die Preise dadurch weiter steigen. Aber am meisten schadet er ja echt auch Nick Woltemade, muss man sagen. Der Arme. Das würde mich schon mal gern persönlich interessieren, ob er den Berater noch so gut findet. Aber wenn es denn so stimmt, glaube ich auch nicht, dass es das letzte Bayern-Angebot war. Also ich glaube auch, dass er im Supercup noch zum Kader gehört. Aber ob die Bayern dann nicht doch nochmal, sage ich mal, die 75 anpeilen, weil was sollen jetzt dann noch die 10 Millionen mehr oder weniger, ist dann vielleicht am Ende auch egal. Ob der VfB die Deadline wirklich so setzen kann, wenn die Summe dann fällt, wo man sich vielleicht auch intern drauf verständigt hat, ist die Frage. Ich meine, es ist ja auch wie bei Enzo Mio, man kann sich darauf vorbereiten, dass da vielleicht noch was passiert. Also vielleicht gibt es ja schon noch den Backup. Es wird nicht den Backup-Neuzugang geben, der dann sofort Big Woltemade ersetzt, aber da kann man ja auch immer so ein bisschen ein paar Kilometer weiter nördlich, nordwestlicher gucken, Richtung Frankfurt, die ja auch dann mal in Kolomyani abgegeben haben für eine Megasumme, aber erstmal gar nicht direkt reagiert haben, sondern vielleicht ein halbes Jahr gewartet haben und gesagt haben, okay, hey, wir haben hier vielleicht auch in dem eigenen Stall oder wir finden noch einen, der ist ein talentierter Stürmer, wie sie dann auch Usun irgendwann geholt haben. Der hilft uns vielleicht nicht sofort in vollem Umfang, aber mit Demirovic, Undav, gibt's ja auch noch Offensivspieler, man holt vielleicht noch einen, der Potenzial hat und dann lebt man erstmal sozusagen mit dem Verlust von Nick Woltemade und so als bisschen, kann ich ja auch sagen, ich bin ja auch nicht nur Reporter, ich bin ja schon auch VfB-Sympathisant, will ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken, hat man ja auch seit heute immer wieder so ein bisschen den Schmunzeln im Gesicht, wenn man die Verlängerung von Mo Sanko sieht. Das wäre doch für alle nochmal ein richtiges Schmankerl, wenn der dann nochmal eine Chance bekommen würde, auch wenn man da natürlich auch sehr vorsichtig sein muss.
Aber glaubst du, wir sind dann mit den Stürmern, wenn Woltemade gehen würde, gut aufgestellt im Hinblick eben auf die dreifach oder bei vielen vierfach Belastung und eben die Hinrunde noch vermutlich noch intensiver wird, falls man nicht bis ins Finale kommt?
Klar, also das würde, ich glaube, ein Woltemade-Abgang wäre jetzt egal wie nicht mehr aufzufangen, sportlich im ersten Halbjahr, egal. Also so ein Spieler, der ein komplett besonderes Paket hat, den wirst du jetzt in den 3 Wochen nicht mehr ersetzen. Ich glaube schon, dass der VfB darauf vorbereitet ist, dann noch jemanden zu holen. Ich denke auch, dass Enzo noch in irgendeiner Form ersetzt wird, wie schnell die beiden dann helfen. Ich glaube, wenn jetzt Woltemade geht, musst du vorne eigentlich fast 3 Spieler holen. Dann brauchst du einen auf den Außen, dann brauchst du noch einen Stürmer und brauchst noch einen Zehner. Auf das alles kann man nur hoffen und kann man ja auch aufgrund der Vergangenheit auf Fabian Wohlgemuth vertrauen, aber das sind natürlich dann schon, dann war es eben doch nicht die perfekte Vorbereitung, weil dein Kader dann eben doch nicht mal im Ansatz zum Saisonstart feststeht und vor allem in der Offensive dann so ein Umbruch nochmal schon quasi in der Saison stattfindet, dass man da meiner Meinung nach dann schon erstmal mit den Erwartungen auch ein bisschen zurückstecken muss. Ich glaube, der Auftakt jetzt, klar, Bayern ist ein Bonusspiel, was willst du gewinnen? Bei Union, die sind super schlecht in der Vorbereitung, heißt aber gar nichts, es wird gleich mal eklig. Gladbach kommt, du musst im Pokal nach Braunschweig, sicherlich mit das Schwerste los, die jetzt auch 2 Mal schon gewonnen haben. Also man kann gut reinstarten, aber ich glaube, dass es auch gleich echt taffe Spiele sind. Und wenn da die Offensive nicht mal ansatzweise steht, hängt dann halt doch viel an Undav Demirovic. Das sind 2 gute Stürmer. Ich glaube auch weiterhin, dass Medo, dass der eine wichtige Rolle spielen kann und wird. Hat ja jetzt auch letztes Jahr nicht gerade wenige Tore erzielt. Der kam ja immer ein bisschen zu schlecht weg. Aber ob du solche Kaliber mit im Saisonstart noch so ersetzen kannst, dass es dir wirklich in der 3 oder du sagst, Vierfachbelastung hilft, bin ich gespannt.
Ich sag mal, immerhin kann man sich jetzt auch mental schon mal drauf vorbereiten oder auch wollte Mate und Gentner auch entsprechend schauen im Kader oder auch potenzielle Neuverpflichtungen, wer da noch kommen könnte. Es gab ja auch mal Phasen, da musste der VfB auch aus Geldgründen noch irgendjemand überraschend auch einen Stammspieler an den letzten 1-2 Tagen abgeben, wo man dann nicht so vorbereitet war. Und jetzt kann man sich ja im Plan B und C schon zurechtlegen auch.
Das ist der
Kann man nur hoffen, ja.
Ja. Jasmin, du hast das gerade schon angesprochen. Es waberten ja immer noch so Gerüchte um Jeff Chabot beispielsweise. Also diese Thematik, die wird uns ja vielleicht auch noch begleiten. Markus, wie schätzt du das ein? Könnte es noch so eine ganz unglückliche große Überraschung geben? Ich nenne jetzt mal Namen Chabot, Mittelstädt, Stiller in dieser Kategorie. Glaubst du, dass uns da, wenn der Markt dann so ein bisschen Schwung noch aufnimmt, jetzt auch während der laufenden Saison, dass uns da noch was ganz Ungutes bevorstehen könnte?
Romantisch gedacht glaube ich nicht, dass die Jungs gehen, weil sie, glaube ich, auch wissen, was sie im VfB haben und da nochmal eine Entwicklungsstufe nehmen können. Ich glaube, spätestens seit Wataru Endo und wo dann viele Herzen gebrochen wurden und bei dem sowieso verrückten und jetzt wieder überhitzten Markt würde ich einfach komplett gar nichts ausschließen. Lass sich bei Juve oder sonst wo nochmal einen wichtigen Spieler auf der Position verletzen. Geld haben die Vereine, das geben sie aus. Ehrlicherweise, ja, Chabot ist der wichtige Innenverteidiger, aber an Spielermasse haben wir da ja eigentlich auch trotzdem genug. Klar, Daxo verletzt, aber Jacquet hatten wir vorhin, Ramon Hendricks darf man nicht vergessen. Alter Kiel, der jetzt am Wochenende auch in dem zweiten Testspiel, glaube ich, 85 Minuten wieder gespielt hat, also der ist grundsätzlich fit. Finn Jeltsch, ich glaube auch in der zweiten Mannschaft, in der Jugend laufen einige Jungs rum. Also Chabot wäre vielleicht der am ehesten derjenige, wo ich sagen würde, den kriegen wir vielleicht sogar noch irgendwie ersetzt, auch wenn das natürlich trotzdem eine Schwächung wäre.
Definitiv. Hoffen wir mal, dass es nicht so kommt, dass wir die Thematik, die wir jetzt heute auch besprochen haben, dass der Kader bis auf diese zwei Säulen, die mit Mio und Woltemade so ein bisschen am Wanken sind, dann möglichst zusammenbleibt und wir mit diesem Kader dann auch in die Saison gehen können. Ja, damit sind wir dann auch am Ende des ersten Teils angekommen. Wir haben auf die Saisonvorbereitung zurückgeblickt, wir haben auf den Kader geschaut. An dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Reinhören, fürs Zuhören. Danke euch allen, dass ihr dabei wart im ersten Teil. Und den zweiten Teil, in dem wir uns jetzt gleich dann, wie vorher schon angesagt, mit dem Saisonstart tatsächlich beschäftigen, dann auch einen Blick auf die anderen Teams abseits der ersten Mannschaft im Club werfen und auch auf die Themen abseits des Platzes, den hört ihr dann bei Rund um den Brustring. Wir hören uns also dort gleich weiter und bis dahin macht's gut und alles Gute.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.